Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Meeresbiologe und Tiefseetaucher Hans Fricke. Unterwegs im blauen Universum heißt das Buch, Herr Fricke, in dem Sie von Ihren Forschungen und Entdeckungen erzählen. Da ist ein Foto drin, das zeigt einen ziemlich kleinen Jungen noch mit seiner ersten selbstgemachten Taucherausrüstung. Sehr do-it-yourself. Was haben Sie denn da alles verbastelt?
Da habe ich eine Druckflasche von einem Feuerlöscher verbastelt und dann einen Schlauch von einer Gasmaske, so ein dicker, fetter Schlauch. Und dann oben eine Art Schnorchel aus der DDR. Dieses Ding heißt taucherisch in der Umgangssprache Hirschgeweih. War eine total merkwürdige Art eines Schnorchels. Und die Idee war, dass ich durch die Druckflasche, eben wie gesagt von einem Feuerlöscher, die habe ich mit einer Motorradpumpe auf 15 Bar gebracht, hatte 7 Liter Inhalt, sodass ich etwa 100 Liter Luft zur Verfügung hatte. Und diese Luft, die ging in den dicken, fetten Schlauch, den man auf dem Bild sieht, und in die Schnorchelröhren. Und da konnte ich dann immer einen sparsamen Schluck Luft nehmen. Und ganz oben an dem Schnorchel war ein Tischtennisball, so gewissermaßen als Ventil. Und wenn es da oben blubberte, wusste ich denn immer, dass ich jetzt bereit bin und atmen darf.
Herr Fricke, wie lange können Sie eigentlich die Luft anhalten?
Ich kann in trainierten Zustand etwa 2 Minuten die Luft anhalten.
Oh, schade, dass Sie zugeschaltet sind. Das würde ich ja zu gern mal erleben. Ist das ein lebenslanger Fitnesstest für einen Taucher? Wie lange kann ich aushalten ohne Hilfsmittel?
Ja, der Rekord liegt jetzt, glaube ich, bei 13 Minuten. Aber ich bin momentan natürlich untrainiert, weil ich nicht mehr mit Luft anhalten tauche. Aber ich schaffe das, wenn ich mich anstrenge, schon noch auf 2 Minuten.
Mhm. Derzeit gilt Ihr Hauptinteresse der Empathie der Fische. Geben Sie doch mal ein Beispiel, was die können, was man ihnen so gemeinhin gar nicht zutrauen würde, die Fische.
Ja, das ist richtig. Ich habe dort Versuche gemacht mit dem Nemo, dem Anemonenfisch, der also in Seeanemonen lebt. Und dieser Fisch ist zeitlebens verheiratet. Der ist also monogam, dauermonogam. Die Partner kennen sich individuell. Das sage ich nur, weil Empathie nur in hochsozialisierten Gemeinschaften vorkommen kann. Also zum Beispiel ein Hering, der brauchte sowas gar nicht. Was ich gemacht habe, ich habe aus dem Paar, die leben also wie gesagt dauermonogam, da habe ich einen genommen und habe den narkotisiert und habe den Fisch vor seinem Partner gelegt. Das habe ich sowohl mit dem Männchen gemacht, wie auch mit dem Weibchen. Und dann passierte etwas außergewöhnlich Merkwürdiges. Da schwamm der Partner auf diesen Fisch zu, der da unten vor seiner Anemone auf der Seite lag, bewegungslos, und versuchte ihn aufzurichten. Er stupste ihn also mit der Nase an und versuchte, den hochzurichten.
Erste Hilfe leisten sozusagen.
Ja, er hat ja keine Arme und nichts anderes. Er hat ja nur seinen Kopf zur möglichen Bewegung von dem Partner. Versuchte also immer wieder, den Partner aufzurichten. Der fiel natürlich, weil er narkotisiert war, immer wieder um. Ich habe dann einen Kontrollversuch gemacht und habe an der gleichen Stelle einen Unbekannten hingelegt. Der kannte den nicht. Und dieser arme Kerl wurde also auf der Stelle fürchterlich angegriffen, gebissen, und sodass der mir leid tat und ich das unterbrochen habe, weil er sonst beschädigt worden wäre. So. Und die Reaktion auf den Partner war so eindeutig, dass ich annehme, dass das natürlich durch das Erkennen, persönliche Erkennen, und dass der annahm, da stimmt etwas nicht. Und das ist eine, würde ich sagen, die Psychologen mögen das natürlich nicht hören, dass das eine empathische Reaktion ist, die man zum Beispiel bei anderen Tieren, etwa in Elefantenfamilien, wenn dort einer stirbt, auch vor allen Dingen Jungtiere, wenn die gestorben sind, die genauso sorgfältig von den Erwachsenen behandelt werden, wie in meinem Fall der Partner, der lebende Partner der Anemone.
Lebenslang verheiratet, sagten Sie von den Anemonenfischen. Ich bin ja ganz ehrlich, ich fand die Entdeckung zum Sex bei Fischen ja am spannendsten. Da gibt es wohl wirklich alles, ne? Promiskur, homosexuell, monogam. Ein bisschen können Sie da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
Mich wundert das eigentlich nicht. Wir finden bei Fischen praktisch alle Sozialstrukturen, die man auch bei anderen Wirbeltieren findet. Also von Monogamie, paarweise, leben sehr viele Tiere. Harems, also ein Männchen mit mehreren Weibchen. Und dann auch natürlich promiskuitive Gruppen.
Wenn jeder mit jedem kann, es gibt sogar Geschlechtsumwandlungen, wenn ein Weibchen fehlt.
Ja, das habe ich bei dem Anemonenfisch entdeckt. Dann fand ich heraus, dass diese Tiere als quasi Männchen geboren werden. Und dann, wenn ein Partner stirbt, dann wechselt der Zurückgebliebene sehr schnell in die Weibchenposition. Also da sind die Weibchen immer größer und das macht auch Sinn, weil die Weibchen die Eier im Bauch tragen. Und die Eier sind der Fortpflanzungserfolg, sodass sie nach Möglichkeit in dieser Gesellschaft die Weibchen größer machen. Und klar, wenn das Weibchen stirbt, muss ja ein Ersatz her. Und da passiert Folgendes, da leben Jungtiere, die sind gewissermaßen kastriert, die dürfen nicht in das Sexgeschäft eintreten. Da wird das Männchen, das zurückgebliebene Männchen, wenn das Weibchen gestorben ist, das weckt blitzartig schnell in die Weibchenposition und ein Jungtier von draußen übernimmt die Männchenposition. Und das Ganze ist natürlich darauf angelegt, dass ich möglicherweise oder unbedingt einen eigenen hohen Fortpflanzungserfolg haben will.
Also wenn Not am Fisch ist, dann wird das Geschlecht zur Not auch gewechselt. Herr Fricke, Sie sind den Fischen ja auch immer mit ganz großer Geduld begegnet. Sie sind zum Beispiel hinterhergeschwommen, um zu sehen, was sie fressen, haben sie sozusagen begleitet. Warum haben Sie das gemacht? Sie hätten ja auch, weiß ich nicht, anders untersuchen können, was die fressen.
Viele der Fischforscher, die sich mit den Nahrungsgewohnheiten von Fischen beschäftigen, nehmen so ein Tier, töten es, gucken in den Magen und sehen, aha, da ist das und das drin. Ich wollte einfach nicht so viele Fische töten und bin denen einfach hinterhergeschwommen und habe nachgeguckt, woran sie fressen und habe praktisch identische Ergebnisse gekriegt zu den Killern unter den Fischforschern, die also Mageninhalte untersucht haben.
Und die empathischen Fische, wenn Sie sie so begleiten, kennen dann Sie den Fisch oder kennt der Fisch auch Sie?
Ich glaube nicht, dass er mich kennt. Das ist nur einseitig von meiner Seite aus.
Also Fische schließen dann doch keine Freundschaft bei aller Empathie.
Nein, das tun sie nicht.
So ganz tief unter Wasser, Herr Fricke, da ist ja zappenduster. Durch wie viele Schattierungen von Blau sind Sie eigentlich schon hindurchgetaucht?
Naja, mit einem Tauchgerät schaffen Sie das nicht. Da sind Sie immer im Hellen. Aber mit einem Tauchboot, ich habe ja 2 Stück gehabt, und mit den Tauchbooten, besonders mit dem Jago-Tauchboot, das ging auf 400 Meter, da kommen sie oben in der Licht, also wenn sie in der hellen Lichtzone durchfahren, ist das Wasser blau-grün. Je tiefer geht man fährt, desto dunkler wird das Blau. Und so ab 300, 400 Meter Tiefe ist es dann schwarz. Das ist so, wenn Sie durch die Wassersäule nach unten fahren.
Wir tauchen jetzt ein mit unserem Gast, mit Hans Fricke. Wir tauchen ganz tief. 10.000 Stunden seines Lebens unter Wasser verbracht, Herr Fricke. Das wären am Stück gerechnet fast 1,5 Jahre. Und wie sehr, sehr tief sind Sie da eigentlich runtergegangen?
Sie müssen sich vorstellen, diese 10.000 Stunden, Das sind die Stunden, die ich mit einem Tauchgerät unter Wasser war. Das sind die Stunden, die ich mit dem U-Boot rumgefahren bin. Mhm. Und das sind die Stunden, die ich in unserem Unterwasserhaus zugebracht habe. Also die 10.000 Stunden klingt gewaltig, ist aber in Wirklichkeit bedingt durch die technischen Möglichkeiten Tauchboot und Unterwasserhaus. Da sind die vielen Stunden entstanden.
Aber auch 1,5 Jahre sind da sehr, sehr viel, wenn man es am Stück rechnen würde. Unterwasserhaus, Sie haben es erwähnt, Herr Fricke. Ein Unterwasserhaus, wie muss ich mir das vorstellen? So richtig mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer?
Nein, sowas so nicht. Das ist eigentlich weiter nichts als eine Blechdose, die nach unten offen ist. Und unser Unterwasserhaus war geteilt in zwei Räume, einen Nassraum, wo wir unsere Tauchgeräte und die Tauchanzüge, die dann immer Feuchtigkeit produzieren, machten. Und dann einen Raum, wo wir, da krochen wir durch eine Luke nach oben, da war es trockener, der Trockenraum. Und da hatten wir Schlafgelegenheiten, Kochgelegenheiten und konnten eben auch an unserem Schreibtisch schreiben.
Und das Klo war ziemlich kompliziert, oder?
Das war eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, weil man, wenn sie unter Druck sind, ist natürlich so ein Klo ein ziemlich gefährliches Instrument. Wir haben also, wenn wir auf die Toilette gehen wollten, mussten wir 5 verschiedene Ventile bedienen. Und wehe, man hat da mal einen Fehler gemacht, dann kam der Inhalt von unten wieder hoch.
Oh Gott, das lernt man schnell dann, was man richtig machen muss.
Also das hat man sehr schnell gelernt. Und wir haben dann auch festgestellt, dass das einfach zu kompliziert ist, nicht? Also weil wir natürlich immer wieder mal einen Fehler gemacht haben. Und das war dann recht einfach. Da sind wir mit Luftanhalten durch die Luke nach draußen getaucht und haben dann draußen unsere Geschäfte gemacht.
Man muss sich aber, glaube ich, auch gut überlegen, mit wem man in so einem Unterwasserboot, in einem Unterwasserhaus zusammenlebt und arbeitet. Denn das ist ja wirklich auf allerengstem Raum und man kann nie aussteigen. Gibt es da auch mal Krach?
Naja, wir haben uns nie geprügelt. Ich meine, wir waren immer, die gehen in so eine Unternehmung nur mit Leuten rein, die sie sehr gut kennen. Also wir waren alle befreundet. Das war immer brüderlich gewissermaßen.
Sie müssen ja auch ein ganz tiefes Vertrauen haben in die Funktionsfähigkeit, in die Sicherheit von Technik. Da unten kann Ihnen ja niemand helfen.
Ja, da ich gerade an dem Unterwasserhaus sehr viel mitgebaut hatte, bin in der DDR aufgewachsen und habe da gewissermaßen war ich Metallverarbeiter, Facharbeiter der sozialistischen metallverarbeitenden Industrie. Also ich kannte dieses Gehäuse in- und auswendig. Wenn da irgendwas passiert wäre, hätte ich sofort gewusst, wo das ist. Wir haben auch immer 2 kleine Tauchgeräte parat gehabt. Das war alles abgesichert. Also wenn es da zu einem katastrophalen Wassereinbruch gekommen wäre, hätten wir sofort reagiert. Aber ich kann Ihnen sagen, was uns fürchterlich gestört hat, das Ganze passierte vor der israelischen Küste. Und die israelische Marine, die hat immer zufallsverteilt, also mit einem Zufallsgenerator gegen Froschmänner, arabische Froschmänner, Wasserbomben geworfen. Und diese Wasserbomben, der Schall wird ja unter Wasser sehr gut transferiert. Und diese Unterwasserbomben haben uns in den ersten Nächten jeweils aus dem Bett springen lassen. Weil dann hat das, je nachdem wie entfernt die Bombe explodierte, da haben wir natürlich unterschiedlich starke Schwingungen mitbekommen. Aber daran haben wir uns auch gewöhnt.
Herr Fricke, ich möchte mit Ihnen über Ihre spektakulärste Entdeckung sprechen. Das war wohl doch Quasti. Hans Fricke hat den Quastenflosser als erster in seinem Lebensraum beobachtet. Den Quastenflosser, der seit 70 Millionen Jahren für ausgestorben galt. Da waren Ihre Bilder von den Lebenden eine echte Sensation 1987. Quasti wurde so richtig zum Weltstar, Titel der New York Times. Was ist so besonders, Herr Fricke, am Quastenflosser?
Der Quastenflosser ist neben den Lungenfischen der einzige Fisch, der ganz an der Wurzel der vierfüßigen Wirbeltiere ist. Ist also auch gewissermaßen ein entfernter Cousin vom Menschen. Diese Tiere haben sich entwickelt vor 400, 500 Millionen Jahre zuvor. Und der Quastenflosser ist einer der wenigen, der sich seit dieser Zeit bis heute kaum verändert hat. Und deshalb nennt man sie auch lebende Fossilien.
Aber wie kann der so lange überdauern, ohne sich irgendwie zu verändern? Alles im Leben verändert sich und der Quastenflosser nicht. Wie kann das sein?
Das kommt dadurch zustande, dass er in einem sehr nahrungsarmen Lebensraum lebt und mit unglaublich wenig Nahrung auskommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man misst den Stoffwechsel in Sauerstoffeinheiten. Und da hat der Quastenflosser einen Sauerstoffverbrauch pro Kilogramm Körpergewicht von 3,8 Litern. Und der Thunfisch, der verbraucht 400. Das ist also fast das Hundertfache. Und daran liegt das. Der Quastenflosser lebt in einem Lebensraum, wo er mit sehr wenig Nahrung auskommt, in dem ein hochenergetischer Fisch nicht leben könnte.
Und er lebt auch sehr gemütlich, regt sich nicht auf, bewegt sich sehr wenig, ziemlich langsam. Haben Sie ihm denn damals im Wesentlichen, ich sag mal, beim Nichtstun zugeschaut?
Also da haben Sie schon ein bisschen recht. Der bewegt sich so langsam, dass ich wünschen würde, dass hektische Manager jeden Tag sich eine Stunde Quastenflosser angucken müssen, um runterzukühlen. Also das sind schon langsame Bewegungen und da muss man sich daran gewöhnen. Also, aber ich habe es gern gehabt.
Hans Fricke ist seiner Leidenschaft, dem Wasser und der Forschung all dessen, was drin schwimmt, ein Leben lang treu geblieben. Herr Fricke, geboren in Schönebeck, das ist in der Nähe der Elbe. Heute leben Sie am Starnberger See. Ist für Sie ein Lebensmittelpunkt an Land ohne Wassernähe überhaupt vorstellbar?
Ich bin nicht so sehr an Wasser, an Süßwasser gebunden. Also das hängt damit zusammen, dass ich einmal in Schönebeck an der Elbe geboren wurde und dadurch da auch tauchen lernte. Und der Starnberger See kam dadurch zustande, dass ganz in der Nähe das Max-Planck-Institut von Konrad Lorenz war, wo ich jahrelang gearbeitet hatte und wo ich auch als Doktorand tätig war. Und dadurch bin ich an den Starnberger See gekommen. Ich habe sonst keine große Empathie für den Starnberger See. Es ist einer von den vielen wunderschönen Voralpenseen. Gut, dass man da leben kann, aber es hat mich nicht unbedingt an das Wasser gezogen.
Aber Sie haben noch den berühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz kennengelernt, für ihn gearbeitet. Er war der Gänsepapa. Passte das zusammen, die Gänse und ihre Fische?
Der Konrad Lorenz war ein Seher, der war auch ein großer Fischkenner. Deshalb bin ich auch bei ihm als Doktorand angekommen.
Und das, Sie mochten sich aber auch, oder?
Ja, natürlich. Das war ein sehr verträglicher, netter Mensch.
Mhm. Und er hat sich nicht daran gestört, dass Sie die Fische gemacht haben und er die Gänse?
Na, überhaupt nicht. Er hatte damals mit Fischen gearbeitet. Und zwar waren das plakatfarbige Fische, die fürchterlich aggressiv sind. Da ist auch seine Hypothese über die Bedeutung der Aggression entstanden. Und ich sollte über diese plakatfarbigen, hochaggressiven Fische sollte ich promovieren. Aber ich sagte ihm, dem Konrad Lorenz auch, ich kenne also auch sehr unfarbige Fische, graue Mäuse, die wie die Teufel kämpfen. Also muss diese Farbe auch etwas anderes bedeuten. Und das habe ich erforscht.
Sie haben ihm einmal seine Tauchtonne sauber machen sollen und warten auf die Flasche Whisky, die er ihnen dafür geben wollte, glaube ich, noch heute.
Naja, Tauchtonne kann man nicht sagen. Das war ein riesengroßes Aquarium.
Ich bin Laie.
Ja, das macht nichts. Ich bin da mit dem Tauchgerät in sein Aquarium gestiegen. Da saß nämlich ein Papageifisch, der ihm die ganzen Algen abfraß. Und der Konrad, der hatte einfach Pech, er konnte den Fisch nicht fangen. Und da dachte ich mir, das machst du. Und ich machte das, als er mal weg war. Ich habe nämlich sein Aquarium auseinandergenommen und den Fisch gefangen. Und wenn er das gesehen hätte, wie ich sein Aquarium da unten, das war also wirklich ein großes Aquarium, auseinandergenommen hätte, dann hätte er mich auf der Stelle noch rausgeworfen. Und er war nicht zugegen. Er hatte also eine Flasche Whisky als Lohn für denjenigen, den Papageifisch fängt. Und auf diese Flasche habe ich lange gewartet und habe sie, er hat's vergessen. Ich habe ihm das nicht übel genommen.
Wir sind ein bisschen gesprungen. Konrad Lorenz, Ihre Promotionszeit, Ihre Zeit mit Konrad Lorenz, das war dann schon im Westen. Sie sind aus der DDR letztlich abgehauen, ich glaube, weil das, sonst wären Sie nie ans Rote Meer gekommen, oder wieso?
Ja, ich hatte den wunderbaren Film von Hans Hass, Abenteuer im Roten Meer, gesehen als Jugendlicher. Ich war vielleicht 7, 8 Jahre alt und sagte, das musst du auch mal machen. Aber ich wusste, dass ich von der DDR aus nicht reisen konnte. Und ich wollte in meinem Leben mal ein Korallenriff sehen. Und das war der Grund, weshalb ich weggegangen bin. Also diese Repression, die man letzten Endes doch erlitten hatte. Also ich wollte Meeresbiologie machen, also Zoologie studieren. Aber was mir verordnet wurde, war Schwermaschinenbau in Magdeburg zu. Da habe ich einen Studienplatz gekriegt. Da habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich mal. Und bin weggegangen.
Aber Sie tun auch viel für Ihre Leidenschaft. Das erste Mal sind Sie am Roten Meer per Fahrrad angelangt. Das macht nun wirklich nicht jeder.
Das war das zweite Mal.
Entschuldigung.
Das können Sie nicht wissen. Ich bin das erste Mal getrampt. Und danach mit dem Fahrrad, weil ich wollte beweglich sein. Und bin dann von Hannover aus, ich durfte ja nicht durch die DDR reisen, bin ich mit dem Fahrrad dann unterwegs gewesen und habe auch ziemlich viel abgenommen. Ich war damals gärtenschlank und verlor trotzdem 11 Kilo Gewicht, weil man unglaublich viel Verluste hatte, also Wasserverluste. Und ich war auch körperlich zwar fit, aber ich hatte immer Hunger. Die Ernährung passte nicht. Ich bin immer mit Unterzucker gefahren und natürlich auch mit Unterdehydrierung. Das war gefährlich, das habe ich einfach nicht geschnallt. Aber man war fit und jung und dumm. Ja, und so bin ich dann darunter geradelt.
4000 Kilometer mit dem Fahrrad, um ans Rote Meer zu kommen. Ein verdammt langer Arbeitsweg. Herr Fricke, wenn man Ihnen zuhört, dann könnte man meinen, eigentlich ist er lieber im Wasser als an Land.
Eigentlich stimmt das nicht so ganz. Ich mag zum Beispiel nicht schwimmen.
Oh.
Also ich gehe auch nicht im Starnberger See, sehr zum Leidwesen meiner Frau, zum Schwimmen. Ich mag einfach nicht schwimmen. Und ich bin eben unter Wasser.
Tauchen Sie noch selber mit fast 80?
Natürlich. Das letzte Mal war ich im November am Roten Meer auf der Suche nach dem Nemo, dem Anemonenfisch, weil ich da an der Empathie des Fisches forsche.
Aber Ihre Frau haben Sie an Land kennengelernt oder taucht die mit?
Die habe ich sehr romantisch in Venedig kennengelernt. Und dann wurde sie zwangsverpflichtet und musste tauchen lernen. Und dann war sie in den ersten Jahren sehr fleißig meine Assistentin.
Die braucht aber auch gute Nerven, ja, wenn der Ehemann und später auch der Vater tief taucht in selbstkonstruierten Booten. Also da braucht man, glaube ich, gute Nerven, wenn man zurückbleibt. Herr Fricke, ist Ihnen eigentlich mal richtig was schiefgegangen?
Ja,
da muss er lange überlegen.
Muss ich, ja, also ich meine, dass das Unterwasserhaus ist uns beim ersten Absenken, ist das abgestürzt.
Ups.
Und war dann fürchterlich kaputt. Aber da haben wir nicht drunter gelitten. Also persönlich hat man da nicht gelitten. Aber ich musste das Gerät aus 42 Meter Tiefe wieder nach oben holen. Denn da hatten über 100 Leute mitgearbeitet, freiwillige Studenten etc. Und wir mussten unbedingt dieses Wrack von unten nach oben holen. Und die Geschichte will ich Ihnen kurz erzählen. Ich rief die Marine an, die israelische Marine, und wurde sofort mit dem Admiral verbunden. Und ich bat ihn, ob er mir helfen könnte, mit Experten dieses große Gebäude, was immerhin 6 Meter hoch war, hochzuholen. Und der Mann, der merkte am Telefon, dass ich Hemmungen hatte, mit einem Admiral zu reden, der schnallte das, dass ich wirklich Hemmungen hatte, der sagte kurzerhand, Jochai ist mein Name, Jochai Ben-Nun. Das dachte ich mir, ob das wohl einem Ausländer gegenüber auch ein deutscher kommandierender Admiral bringen würde.
Herr Fricke, was ist für Sie das Allerwichtigste beim Forschen? Was muss man Ihrer Ansicht nach unbedingt mitbringen, auch an Charaktereigenschaften?
Ja, Gelassenheit. Gelassenheit und ich weiß nicht, also entschleunigt sein. Corona ist wunderbar, weil man hier entschleunigt worden ist, und zwar gezwungenermaßen. Ich versuche, mich nicht zu beschleunigen, obwohl meine Frau da anderer Meinung ist. Ich strebe eigentlich danach, entschleunigt zu sein. Und im Grunde genommen gelingt mir das, aber den großen Arbeitseifer, den ich auch heute noch an den Tag lege, den missinterpretiert meine Frau aus Hektik, aber das ist nicht der Fall.
Also ich merke, da muss im Hause Fricke noch was ausgetragen werden. Ich meine, es braucht ja auch Geduld, Hartnäckigkeit, eine große inwendige Leidenschaft, um so Fische stundenlang zu beobachten, wenn die fast nichts machen. Ich frage auch, weil man ja heute gerne mit Drohnen, mit Robotern forscht, also das gar nicht immer unbedingt selber macht, sondern so irgendwelche Kameras hinschickt. Werden Sie da manchmal wehmütig über die heutige Forschung?
Eigentlich nicht. Wissen Sie, die Techniken, die wir heute haben, die sind schon phänomenal. Also ich bin ein Technikfreak. Und wenn ich sehe, wie mein Sohn, der eine kleine Filmfirma hat, wie der mit seinem Quadrocopter Aufnahmen produziert, da kann ich nur sagen, gut, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und dasselbe passiert jetzt unter Wasser, dass man gewissermaßen Unterwasserdrohnen hat, mit denen man vieles, vieles machen kann. Aber ich möchte auch manuell tätig sein. Das heißt, für mich gibt es vor allen Dingen Tauchboote. Also das ist meine Leidenschaft gewesen.
Aber Ihre stehen ja inzwischen auch im Museum, ne?
Ja.
Da fühlt man sich vielleicht selber so ein bisschen wie ein Dino in seinem Gewerbe.
Ja, ein bisschen.
Mhm. Aber dass Ihr Boot inzwischen, weil es nicht mehr neuester Stand der Technik ist, dass das inzwischen im Museum ist, stört Sie das oder finden Sie das toll?
Wissen Sie, ich finde, das ist das erste deutsche Forschungstauchboot gewesen, also die Geo. Und dass es da im Museum aufgenommen worden ist, hat mich gefreut, weil es stand auf dem Konrad-Lorenz-Gelände in einem Schuppen. Und da im Museum ist es ganz gut aufgehoben.
Hans Fricke ist unser Gast, der Meeresbiologe, der Tiefseetaucher. Herr Fricke, welches Rätsel möchten Sie denn bei allem Hang zur Entschleunigung, welches Rätsel möchten Sie denn noch ergründen?
Ich möchte den Aalen, den ich hinterhergestiegen bin, im Atlantik, im Pazifik und im Süßwasser, ich weiß jetzt, dass sie in riesigen, großen Mengen einen Massensex machen, der gigantisch ist. Das haben wir auf einem Fischfinder im Pazifik gesehen. Das sind Milliarden von Fischen, die über einem Seeberg, einem Seamount zusammenkommen und im Freiwasser einen wahnsinnigen Massensex machen. Und das möchte ich nochmal mit eigenen Augen sehen.
Massensex der Aale.
Ja.
So innigste Umschlingungen, wie stellen Sie, wissen Sie es überhaupt, wie das gehen könnte, oder einfach nur Neugier?
Nee, das habe ich sogar schon ausgelöst. Ich habe ziemlich viele Aale künstlich laichreif gemacht, im Starnberger See freigelassen. Und da habe ich dieses irrsinnig, eigentlich ästhetische Zusammenspiel der Geschlechter, wie sich die umschlingen, wie das alles harmonisch funktioniert, das war ein toller Anblick. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, eine von den großen Sexorgien, die ich im Pazifik gesehen habe, da hatte die Aalversammlung eine Länge von 4,5 Kilometern und eine Dicke von etwa 50 bis 100 Metern und eine Breite von 150 Metern. Da können Sie sich vorstellen, was da an Mengen von pazifischen Aalen zusammen war. Und in einen solchen Schwarm möchte ich mal mit dem U-Boot reinfahren.
Massensex der Aale. Spätestens jetzt ist, glaube ich, jeder ein kleines bisschen für die Fischforschung gewonnen. Hans Fricke war das, Meeresbiologe, Taucher, Forscher aus Leidenschaft. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute über wie unter Wasser, Herr Fricke.
Dankeschön.